russischen Angriffe gehen weiter. Ja, wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Ein Thema heute in Berlin. Die Nachrichten hat Jonas Ziegler.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder noch heute unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets. Das ist der Einstieg in eine neue Form der militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Merz und Selenskyj haben außerdem gemeinsame Regierungsgespräche noch in diesem Jahr angekündigt. Dabei sollen die Ministerinnen und Minister beider Kabinette zusammenkommen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hat wie angekündigt einen Großteil ihrer beauftragten Stellen gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers wird es künftig nur noch 18 statt 43 geben. Im Koalitionsvertrag hatte sich die schwarz-rote Koalition zum Ziel gesetzt, die Zahl der Stellen zu halbieren. Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung ist der Virologe Streeck. Er wurde während der Corona-Pandemie einem größeren Publikum bekannt. Um die deutsch-polnischen Beziehungen kümmert sich künftig der Brandenburger CDU-Politiker Abraham. Ein Bauer aus Peru ist in Deutschland mit einer Klage gegen den Energiekonzern RWE endgültig gescheitert. Der Landwirt wollte das Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichten, weil er sein Eigentum als Folge des Klimawandels bedroht sieht. Die Klage wurde aber vom Oberlandesgericht Hamm abgewiesen. Aus Hamm Daniel Kur.
Nach fast 10 Jahren hat er den Prozess am Ende doch verloren. Der peruanische Bauer Saul Luciano Liua. Der Grund für das Urteil? Die Richter schätzen die Gefahr als sehr gering ein, dass das Haus des Klägers in Peru von Wassermassen überflutet werden könnte. Sie folgen damit der Einschätzung von Gutachtern. Der Peruaner wollte RWE als größten CO2-Emittenten Europas für den Klimawandel mitverantwortlich machen. Konkret forderte er von RWE, sich an den Kosten für Schutzmaßnahmen zu beteiligen, damit ein Gletschersee nicht über die Ufer tritt und sein darunterliegendes Haus überflutet. Doch das sieht das Gericht anders.
Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch sieht ein pauschales Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Jede Schule könne eigenständig regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys dagegen ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann laut Bildungsministerium vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Das Freizeit- und Erholungszentrum Veetz in der Berliner Wuhlheide steht jetzt unter Denkmalschutz. Laut dem Landesdenkmalamt stellt der Gebäudekomplex ein einzigartiges Zeugnis der DDR-Geschichte dar. Kirsten Buchmann, RBB 24.
Von einem Juwel der DDR-Architektur sprach Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, bei der Übergabe der Denkmalplakette an das Veetz. Der Denkmalschutz sei ein wichtiger Schritt, um es zu erhalten. Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagte, das Veetz sei ein Ort für Bildung, Freizeit und Demokratieförderung. Der Gebäudekomplex mit Lärchenholzfassade wurde von Günter Stahn entworfen und 1979 eröffnet, damals unter dem Namen Pionierpalast Ernst Thälmann. Zu dem Kinderjugend- und Familienzentrum gehören unter anderem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Dadurch, dass das Veetz unter Denkmalschutz steht, muss es mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abstimmen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Köpenick 20 Grad, in Potsdam 15 und in Mannschnum-Oderbruch 20 Grad. Es wird frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts letzte Schauer, später aufgelockert oder klar bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und weiter jetzt für Sie im Studio, Bernhard Kempf. Weitere Unterstützung für die Ukraine und weitere Schritte hin zu einer Waffenruhe. Darum geht's heute in Berlin, denn der ukrainische Präsident Zelensky ist zu Gast bei Kanzler Merz. Dessen Aussage, keine Reichweitenbegrenzung mehr für westliche Waffensysteme, die in der Ukraine eingesetzt werden, auch nicht aus Deutschland, sorgt derweil weiter für Diskussionen. Zelensky und Merz sind beide am Mittag vor die Presse getreten. Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel hat das beobachtet, ist jetzt zugeschaltet. Frau Nagel, was hat denn Merz seinem Gast aus Kiew da heute zugesichert?
Wenig überraschend hat er weitere umfangreiche Unterstützung für die Ukraine zugesagt und das nicht nur jetzt akut während des Krieges, sondern auch darüber hinaus. Da geht es zum Beispiel eben um die Zusammenarbeit auf der politischen Ebene. Es soll in diesem Jahr zum ersten Mal wieder deutsch-ukrainische Regierungskonsultationen geben. Es ging um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die beiden sind jetzt nochmal zusammengekommen mit Wirtschaftsvertretern. Da geht es um unterschiedliche Bereiche, in denen man stärker zusammenarbeiten will, eben auch nach einem Krieg, nämlich in der Landwirtschaft bis hin zur Energie. Und dann ging es natürlich auch um den Krieg. Da geht es darum, dass man weiter auf Moskau Druck machen will. Da ist das Stichwort Sanktionen. Und natürlich ging es auch um weitere militärische Unterstützung. Und da gab es aus meiner Sicht zwei Dinge, die bemerkenswert waren. Zum einen, dass eben klar wurde, dass Deutschland sich jetzt beteiligt an den Kosten für das Starlink-Satellitenkommunikationssystem, das für die Armee auch gerade in der Ukraine sehr wichtig ist. Und zum anderen will man eben Rüstungskooperationen vorantreiben. Das heißt, man will die Ukraine in die Lage versetzen, dass sie selbst weitreichende Waffen produzieren kann.
Anders als sein Vorgänger in dem Sitz der Regierung hat jetzt Merz ja den Kurs geändert, sagt, was deutsche Waffenlieferungen betrifft, das will er geheim halten soll, also keiner mehr mitbekommen. Was meinen Sie, wie schätzen Sie das ein? Kann das überhaupt gelingen?
Ich glaube, das werden sicherlich sehr viele sich bemühen, trotzdem herauszufinden, was geliefert wird. Und es mutet natürlich trotzdem viele sehr komisch an, dass ausgerechnet Friedrich Merz und die Union, die ja selbst immer das Thema Taurus auf die Tagesordnung gesetzt hat und immer wieder darüber reden wollte, jetzt sagt, nee, jetzt aber bitte nicht mehr. Da gibt es viel Unbehagen darüber, auch im parlamentarischen Raum, wo man sagt, wir würden da gerne beteiligt sein. Aber auf der anderen Seite ist tatsächlich auch klar, wenn viel über die Lieferung von Waffensystemen kritisch diskutiert wird, wie wir das oft getan haben in der Vergangenheit, dann liefert das auch immer Ansatzpunkte, an denen die russische Propaganda ansetzen kann und da auch versucht, Stimmung zu machen. Wie sich das Ganze jetzt tatsächlich ausgestaltet, ich glaube, das muss man mal abwarten.
Ich habe es eben schon gesagt, jetzt haben wir die Debatte über eine Reichweitenbegrenzung. Die Waffen, die Deutschland aktuell an die Ukraine liefert, die schaffen maximal 80 Kilometer in der Reichweite. Der einzige, der weiterkäme, wäre der Taurus. Taurus liefern, ja oder nein? Das war ja schon ein Streitthema in der Ampelkoalition. Geht das jetzt mit der schwarz-roten Koalition weiter?
Wenn es nach dem Kanzler geht, würde ich sagen, das hört jetzt auf. Er hat das Wort heute auch nicht in den Mund genommen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema ein Stück weit vom Tisch ist, auch wenn Präsident Zelensky heute nochmal klar gemacht hat, dass er so eine weitreichende Waffe natürlich gerne hätte. Man schlägt jetzt von deutscher Seite einen etwas anderen Weg ein. Man will eben die Ukraine in die Lage versetzen, dass sie selbst solche Waffensysteme baut. Das können Drohnen sein, das können aber eben auch Raketen sein. Und man will ihnen jetzt das zur Verfügung stellen im Rahmen von Rüstungskooperationen, was sie dazu brauchen. Das heißt, da geht es vermutlich um Geld, da wird es auch um Komponenten gehen. Und wie das genau ausgestaltet ist, darüber will man eben auch nicht reden, aus verständlichen Gründen. Aber klar ist, wenn die Ukraine sowas natürlich selbst baut, mit Hilfe westlicher Staaten, europäischer Staaten, dann kann sie natürlich mit diesen Waffen auch machen, was sie will.
Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der hat sich kürzlich mit russischen Vertretern in Baku getroffen. Dafür musste er viel Kritik einstecken, auch aus den eigenen Reihen. Stegner verteidigt sich weiter, sagt, man müsse auch in schwierigen Zeiten Kontakt haben. Der setzt auf Friedensgespräche. Ist das auch die Linie von Friedrich Merz?
Ja, der Kanzler hat heute schon auch noch mal klar gemacht und das sehr betont, dass diese diplomatischen Bemühungen auf jeden Fall weitergehen sollen. Er hat aber auch eben noch mal klar gemacht, dass es im Moment eine Seite geht, die eben nicht bereit ist, sich an den Tisch zu setzen. Das ist Moskau. Das sieht man auch. Es warten immer noch alle auf ein angekündigtes Positionspapier vom Kreml, was nicht gekommen ist. Und deshalb will man weiter Druck machen. Und das gilt dann eben für weitere Sanktionen. Wie scharf die dann tatsächlich ausfallen, wird man sehen. Und es geht eben darum, dass man die Ukraine weiter militärisch unterstützt.
Vielen Dank, Christina Nagel, war das für die Einschätzung und Informationen. Wir haben gesprochen über das heutige Treffen von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem Bundeskanzler Friedrich Merz. 4:10 haben wir es jetzt, 16:10. Thema Wechsel. Wer schwarz arbeitet, dem geht's nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf der Hand. Viele würden gern legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme sollte der Aktionstag Schwarzarbeit vergangene Woche in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll und die kommunalen Behörden statteten unangekündigte Besucher ab, um Täter zu finden, aber auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl auch hier immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich mal umgehört.
Dieses Geräusch bestimmt den Alltag von Shadi Al-Chahal und seinen zwei Mitarbeitern. In seinem Barbershop im Potsdamer Zentrum Ost bietet er für Jungs und Männer alles an, von der Rasur über Trendfrisuren bis hin zur Gesichtspflege. Vor 15 Jahren kam Shadi Al-Chahal nach Deutschland und konnte lange nicht in seinem Beruf als Friseur arbeiten. Der Weg bis zur Anerkennung seines Abschlusses war lang.
Ja, ich bin Meister, ich bin Lehrchef. Aber ich komme aus dem Libanon. Aber in Libanon ist es 20 Jahre Arbeit in Tresor, aber in Deutschland 15 Jahre.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Auch das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus zwei Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Chahal bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Chahal.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ne? Ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema des In-Arbeit-Bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Chahal würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Amelie Ernst war das über einen Aktionstag in Brandenburg gegen Schwarzarbeit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jede einzelne olympische oder aber WM-Medaille ist für Deutschlands Wasserspringer ein Riesenerfolg, ganz anders auf europäischer Ebene. Da gehört das DSV-Team immer zu den Top-Nationen, Medaillen garantiert. Bei der heute zu Ende gehenden EM in Belek in der Türkei war eine Berlinerin besonders erfolgreich. Mehr dazu von Lars Becker.
Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Lena Henschel hat bei der Freiluftveranstaltung in Belek bei 5 Starts 4 EM-Medaillen gesammelt und dabei auch den Bundestrainer Christoph Bohm beeindruckt.
Lena, mit die erfolgreichste bei den Titelkämpfen, dann gestern mit ihrer Einzelmedaille, mit ihrer ersten Einzelmedaille, was immer was ganz Besonderes ist, und dazu noch in der olympischen Disziplin im 3-Meter-Kunstspringen.
Aber der Reihe nach, Silber zum Auftakt im Mixed-Team-Wettbewerb.
Ich habe leider nicht so stark angefangen. Aber wir haben dann hinten raus wirklich gezeigt, dass wir das als Team im Griff haben. Konnten da fürs Team direkt einmal gut in die Europameisterschaften starten.
Dann das Highlight ihrer Woche. Überraschend Gold im 3-Meter-Synchron-Mixed. Im ersten internationalen Wettkampf mit ihrem Berliner Partner Luis Avila Sanchez.
Keiner hat uns so richtig auf dem Schirm. Und das war auch tatsächlich eher so eine Schnapsidee mal. So um Weihnachten rum, stellt euch mal nebeneinander. Und dass das so hier quasi bei der Europameisterschaft ausgeht, hätten wir niemals gedacht. Das war auch deine erste Medaille bei der EM und dann direkt eine goldene. Das war natürlich sehr besonders und hat uns sehr beflügelt.
Im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt, die WM Ende Juli in Singapur. Es folgte erneut Silber im 3-Meter-Synchron mit der Rostockerin Jette Müller.
Ein sehr aufregender Frauenwettkampf, sehr viel Emotion, sehr viele Ups und Downs. Es war nicht unsere beste Performance, aber wir konnten uns am Ende freuen über die Silbermedaille.
Und zum Abschluss gestern Bronze Solo vom 3-Meter-Brett. Lena Henschels angesprochene erste Einzelmedaille.
War auch ein sehr emotionaler Wettkampf. Es war auch so meine internationale Höchstpunktzahl, glaube ich, die ich bis jetzt gesprungen bin. Es war auch noch nicht alles perfekt. Es zeigt mir auf jeden Fall, dass ich da auch in Singapur hoffentlich dann im Finale mitspringen kann.
Lena Henschel studiert in den USA an der Ohio State University in Columbus, trainiert dort in einer internationalen Gruppe. Im deutschen Team, sagt Bundestrainer Christoph Bohm, ist die 23-Jährige inzwischen zu einer Führungspersönlichkeit gereift.
Sie ist ja immer noch eine junge Sportlerin, hat schon sehr, sehr viel erlebt und auch erreicht, aber ist hier sehr gefestigt aufgetreten. Ein bisschen auch als jemand, der die Mannschaft so mitführen kann, der die Mannschaft einfach mitreißen kann, nicht nur mit den Leistungen, aber auch so von der Persönlichkeit her.
Auch über Henschel hinaus war die EM aus Berliner Sicht bislang bemerkenswert erfolgreich.
Weil bis jetzt alle Berliner, die am Start waren, auch eine Medaille geholt haben. Das ist wirklich sehr erfreulich, auch teilweise mit sehr, sehr guten Leistungen.
Luis Avila Sanchez holte mit Paulina Pfeif noch Bronze im 10-Meter-Synchron-Mixed. Pfeif war zudem an Teamsilber beteiligt und krönte ihre EM mit Silber vom Turm. Ebenfalls ihrer ersten Einzelmedaille. Insgesamt stehen 10 Medaillen in 11 Wettbewerben in der besten DSV-Bilanz seit 28 Jahren, die am Schlusstag noch verbessert werden dürfte. Sportlich und atmosphärisch eine nahezu perfekte EM.
Und dann noch eine Meldung vom Tennis. Daniel Altmaier hat bei den French Open in Paris als erster deutscher Tennisspieler die dritte Runde erreicht. Altmaier setzte sich in seinem zweiten Spiel gegen den Tschechen Vít Kopřiva in 4 Sätzen durch.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen Aktuell genießen. Küchen Aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen Aktuell.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg hier in Charlottenburg an der Mersonallee. Hier scheint gerade die Sonne durchs Fenster. Das muss aber nicht wirklich viel heißen, denn sonst gibt es immer wieder Schauer, teils auch Gewitter, dazu stärkeren Wind. Temperaturen aktuell zwischen 19 und 21 Grad. In der Nacht ist es bewölkt, aber die Schauer gehen dann langsam zurück. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, meist trocken. Das Ganze bei 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Miriam Berger.
Staus in Brandenburg ab 20 Minuten Verzögerung westlicher A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Spandau über eine Stunde plus. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Spree auf 45 Minuten plus. In Berlin ist es voll geworden. Bitte planen Sie überall deutlich mehr Zeit ein. Zusätzlich gibt es Sperrungen wegen des Besuchs von Präsident Zelensky. Auch im Bahnverkehr ist deshalb mit Einschränkungen zu rechnen. Staus auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Detmolder Straße Richtung Neukölln bis Funkturm. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg dauert es entsprechend länger. Auch sonst gibt es zahlreiche Staus in der Innenstadt, so zum Beispiel auf den Umfahrungen der maroden Wohlheidebrücke über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
16.20 Uhr jetzt, 20 nach 4.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Es ist ein Besuch in schwierigen Zeiten, denn die Ukraine wird weiter von Russland angegriffen und eine Waffenruhe ist nicht in Sicht. Alle Bemühungen sind bisher ins Leere gelaufen. Fest steht nur, Deutschland steht weiter fest an der Seite von Kiew. Die Nachrichten mit Miriam Berger.
Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin mitgeteilt. Demnach werden die Verteidigungsminister beider Länder noch heute eine Absichtserklärung unterzeichnen. Merz betonte, dass es keine Reichweitenbeschränkungen geben werde. Die Ukraine könne sich mit den Waffensystemen auch gegen militärische Ziele in Russland verteidigen. Details wollte der CDU-Chef nicht nennen. Russland hat der neuen Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen für eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine strengere Migrationspolitik vorsieht. So soll eine Einbürgerung künftig wieder erst nach 5 Jahren möglich sein und nicht mehr nach 3. Außerdem wird der Familiennachzug ausgesetzt für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Bundesinnenminister Dobrindt sagte auf einer Pressekonferenz, die Regelung gelte für 2 Jahre.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv einer Überforderung der Aufnahme- und Integrationssysteme entgegen.
In Berlin ist für den späten Nachmittag das erste Treffen des Koalitionsausschusses von Union und SPD angesetzt. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Aus dem Hauptstadtstudio Marek Walde.
Ganz oben auf der Liste dürften Maßnahmen stehen, die die Wirtschaft wieder in Schwung bringen sollen, zum Beispiel durch Steuervorteile für Investitionen. Nicht bei allen Punkten gibt es Einigkeit darüber, welche Fragen besonders eilig sind. So drängt die Union zum Beispiel auf weitere Maßnahmen gegen Migration. Bei den geplanten Veränderungen beim Bürgergeld hingegen dürfte es wohl noch länger dauern, bis sie kommen.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte die Taten weitgehend gestanden. Unser Korrespondent für Frankreich, Kai Rienecker.
Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Squanec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, die er oft unter Narkose missbrauchte. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Erst nach Jahrzehnten flog er auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging. Am Rande der Urteilsverkündung warfen Opfervertreter auf Spruchbändern den zuständigen Ärztekammern eine Mitverantwortung vor. Diese hätten erste Hinweise auf pädophile Neigungen und sexuelle Übergriffe des Chirurgen nicht ernst genommen.
Die israelische Armee hat laut Ministerpräsident Netanyahu den mutmaßlichen Chef der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen getötet. Mohammed Sinwar war bei einem Angriff eliminiert worden, sagte Netanyahu bei einer Sitzung des israelischen Parlaments. Über Sinwars Tod hatte vorher schon arabische Medien berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings nicht. Mohammed Sinwar ist der Bruder des ehemaligen Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Dieser wurde Mitte Oktober von der israelischen Armee getötet. Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Die Eigentümerin des betreffenden Gebäudes hat am Landgericht eine entsprechende Klage eingereicht. Das hat das Gericht am Vormittag mitgeteilt. Nach Ansicht der Vermieterin ist es ihr nicht zuzumuten, dass die AfD dort weiter ihre Büroräume unterhält. Hintergrund ist unter anderem eine Feier, die die AfD nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes veranstaltet hat. Dazu sei die Partei nicht bereit, berechtigt gewesen, argumentierte die Eigentümerin. Kurz darauf hatte sie den Mietvertrag mit der AfD gekündigt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Nach Angaben des Unternehmens werden die Extrakosten ab dem 1. Juli abgeschafft. Wer sein Auto künftig zum Beispiel um 20 Uhr anschließt und um 6 Uhr morgens abholt, zahlt nur noch den geladenen Ökostrom. Bisher mussten Autofahrer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent pro Minute bezahlen, wenn die Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Köpenick 20 Grad, in Potsdam 15 und in Manschnow 20 Grad. In der Nacht letzte Schauer, Tiefstwerte 11 bis 8 Grad, morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit: es ist gleich 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und jetzt weiter geht's mit Bernhard Kempf im Studio. Einschränkungen beim Familiennachzug für Geflüchtete, keine Einbürgerung mehr nach nur 3 Jahren in Deutschland. Die Bundesregierung hat heute Gesetzentwürfe für eine schärfere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Katrin Mellmann berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten Subsidiärschutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Die Migrationspolitik in Deutschland soll verschärft werden. Heute hat die Regierung entsprechende Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Informationen waren das von Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. So, das nächste, was ich Ihnen jetzt sage, klingt erstmal ein bisschen kurios. Ein Bauer aus Peru klagt gegen den Essener Energiekonzern RWE vor einem deutschen Gericht. Und sein Ziel: der Mann will erreichen, dass der Konzern für die Folgen seiner CO2-Emissionen zur Verantwortung gezogen wird. Heute nun wurde über diese Klimaklage verhandelt und das Oberlandesgericht Hamm hat sie zurückgewiesen. Dennoch betrachten sich die Unterstützer des Klagen den Landwirts als Sieger des Verfahrens. Warum das so ist, das erklärt WDR-Reporter Olaf Bienert. Er hat den Prozess für uns beobachtet.
Nach fast 10 Jahren hat er die Klimaklage am Ende doch verloren, der Bauer Saul Luciano Liua aus Peru. Das Oberlandesgericht Hamm hat seine Klage abgewiesen. Der Essener Energiekonzern RWE muss sich also nicht am Hochwasserschutz in der Heimat des Peruaners beteiligen. Die Anwälte des Klägers feierten das Urteil aber dennoch wie einen Sieg. Der Peruaner wurde per Laptop zugeschaltet, es wurden Schilder hochgehalten, auf denen stand historischer Sieg. Anwältin Roda Verheyen bekam einen Blumenstrauß.
Ich bin natürlich total dankbar. Ich bin echt überwältigt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist mehr als irgendein Präzedenzfall. Es ist der Präzedenzfall der Welt bislang, glaube ich.
In dem Prozess wollte der Bauer erreichen, dass RWE für den Klimawandel mitverantwortlich gemacht wird. Der Essener Konzern sollte sich an Schutzmaßnahmen in seinem Heimatdorf in Peru beteiligen. Sein Haus liegt unterhalb eines Sees, umgeben von den Gletschern der Anden. Weil die schmelzen, befürchtet der Kläger einen Erdrutsch und eine Flutwelle, die sein Haus unterspülen könnte. Warum das Gericht die Klage abgewiesen hat, erklärt Sprecher Daniel Große-Kroll.
Begründet hat das Gericht es damit, dass es nach intensiver sachverständiger Begutachtung keine Gefahr für das klägerische Grundstück hat feststellen können.
Auch wenn der RWE-Konzern konkret in Peru nicht für die Folgen des Klimawandels haften muss, hält die Anwältin des klagenden Bauern aus Peru den Prozess für einen Erfolg. Das Gericht habe eine Grundsatzentscheidung gefällt, Roda Verheyen.
Der Senat hat eben ausgeführt, warum in diesem Einzelfall das Haus meines Mandanten, ich sag mal, ein Stück zu hoch lag, um tatsächlich relevant im Risiko zu sein. Aber es gibt natürlich andere Fallgestaltungen, wo das dann im Einzelfall, wie er deutlich gesagt hat, dann anzuwenden wäre. Das Wichtigste ist für mich allerdings wirklich die Präzedenz. Es ist die Feststellung, dass es die Notwendigkeit gibt, dass sich große Emittenten mit den Folgen ihrer Emissionen auseinandersetzen.
Der Essener Energiekonzern RWE sieht sich hingegen bestätigt. Man habe sich ohnehin immer an geltendes Recht gehalten. RWE-Sprecher Matthias Beigel.
Ist für uns ein guter Tag. Das Gericht hat entschieden, die Klage gegen RWE war unbegründet. Und damit ist der Versuch, hier einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen, auch in dieser zweiten Instanz klar gescheitert. Wir halten es zudem für einen völlig falschen Ansatz, klimapolitische Forderungen über NGOs in deutsche Gerichtssäle zu verlagern. Das kann nicht die Lösung sein. Das würde den Industriestandort Deutschland massiv gefährden.
Weltweit laufen derzeit hunderte Klimaklagen, vor allem gegen Regierungen. Auch einzelne Unternehmen wie Shell, BMW, VW oder Mercedes wurden immer wieder verklagt. Christoph Balz von der Umweltorganisation Germanwatch glaubt, dass dem Prozess des Bauers aus Peru gegen RWE aber eine besondere Bedeutung zukommt.
Es bedeutet für die Politik, dass sie schauen muss, wenn wir jetzt nicht eine Klage nach der anderen auf dieser Grundlage bekommen wollen, dass sie dann politisch das regeln muss, dass diese großen Emittenten in die Pflicht genommen werden für diesen Schaden. Das heißt, das ist eine Grundlage für weitere Klagen. Es ist eine Grundlage für ein anderes Verhalten der Unternehmen und es ist eine Grundlage für die Politik zu handeln.
Eine Berufung des Urteils aus Hamm wurde nicht zugelassen.
Das Oberlandesgericht Hamm weist eine Klimaklage gegen den Energiekonzern RWE ab. Aus Hamm war das ein Bericht von Olaf Bienert und damit schauen wir in die Region. Wer im Osten Berlins aufgewachsen ist, der war mit Sicherheit schon mal da im Freizeit- und Erholungszentrum in der Wuhlheide, kurz Veetz. Der weitläufige Gebäudekomplex in der Wuhlheide wurde 1979 eröffnet, damals unter dem Namen Pionierpalast Ernst Thälmann. Seit heute steht das Veetz unter Denkmalschutz. Kirsten Buchmann berichtet.
Ein Vormittag im Veetz. Kita-Gruppen und Schulklassen, aber auch Eltern mit ihren Kindern gehen ein und aus. Sie verteilen sich als erstes in dem lichtdurchfluteten Foyer. Dort reichen hohe Glasflächen bis zum Dach. Eine lange geschwungene Treppe führt nach oben. Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung Veetz City,
wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmitteln, Märkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum Veetz gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das Veetz zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen. Auch deshalb stößt dieser neue Status für das Veetz bei Berlinerinnen und Berlinern auf ein gemischtes Echo.
Denkmalschutz ja und nein, weil Denkmalschutz heißt auch,
auch, dass viele Sachen, die gemacht werden müssten, vielleicht nicht gemacht werden dürfen. Aber es ist einfach schön, dass es jetzt noch gibt.
Denkmalschutz, gut, dass es nicht abgerissen wird.
Ich bin hier groß geworden und daher hat man auch ein bisschen Erinnerung an das Ganze hier. Ab und zu ist man auch selber mit den Kindern hier. Dementsprechend ist das eine schöne Sache. Es ist schön, dass es weiter aufrechterhalten bleibt.
Um das Gebäude an die heutigen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen anzupassen, seien Änderungen an dem Gebäude auch mit Denkmalschutz durchaus weiter möglich, versichert Landeskonservator Christoph Rauhut.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wenn Sie im Internet einkaufen wollen und ganz sicher gehen wollen, dass Sie da nicht möglicherweise einem Betrüger aufsitzen, dann gibt es eine ganz einfache Maßnahme dafür. Denn wenn der Preis dermaßen günstig ist, dass man einfach kaufen muss, dann handelt es sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit um einen von vielen sogenannten Fake-Shops. Die kassieren fürs vermeintliche Superschnäppchen, liefern aber nichts. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat einen Fake-Shop-Finder ins Netz gestellt. Der erfreut sich großer Beliebtheit und findet tatsächlich eine Menge Verdächtiges im Netz. Einzelheiten von Wirtschaftsreporter Jörg Marksteiner.
Einerseits freut sich Verbraucherschützer Wolfgang Schulzinski, dass es den Verbraucherzentralen gelungen ist, schon so viele betrügerische Online-Shops zu finden. Andererseits, diese hohe Zahl hat ihn dann doch selbst überrascht.
Tatsächlich sind es über 72.000 Fake-Shops, die wir da enttarnt haben.
Und das in nur knapp 2 Jahren. Im Moment werden jeden Monat 1.600 neue Fake-Shops identifiziert, die zwar gerne das Geld der Kunden nehmen, aber dann nichts liefern oder nur minderwertige Ware verschicken.
Fake-Shops, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, kein Randphänomen für irgendwelche super Schnäppchenjäger.
Bislang beste Waffe der Verbraucherzentralen gegen diese Form der Online-Abzocke, das ist ihre Anwendung fakeshopfinder.de. Kunden können dort kostenlos einen automatisierten Schnellcheck starten, ob die Internetseite eines Shops in Ordnung ist. Wolfgang Schulzinski von der Verbraucherzentrale NRW, die den Fake-Shop-Finder ins Leben gerufen hat.
Dann kann man die Adresszeile, unter der diese Firma im Internet dann läuft, die kann man einfach kopieren. Da geht ein kleines Fenster auf unserer Seite. Dort gibt man diese URL ein, drückt auf Überprüfen und dann bekommt man das Ergebnis.
Dazu überprüft der Fake-Shop-Finder im Hintergrund und unterstützt von künstlicher Intelligenz, ob verdächtige Merkmale vorliegen. Zum Beispiel, wie lange die Seite schon existiert, in welchem Land der Server steht, ob der Shop schon mal woanders negativ aufgefallen ist und so weiter. Das Ergebnis bekommen die Nutzer dann als Ampel.
Rot bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fake-Shop. Gelb bedeutet, und das steht da natürlich auch noch erklärt, es gibt einige Anzeichen, weil zum Beispiel ist es ein ganz neuer Shop oder es gibt kein Impressum. Oder grün, das bedeutet, dieser Shop ist ein seriöser Shop.
2,9 Millionen Mal wurde die Anwendung im vergangenen Jahr genutzt. Doppelt so häufig wie ein Jahr zuvor. Zur Freude der Verbraucherschützer, denn für Laien wird es immer schwieriger, betrügerische Online-Shops zu erkennen. Tippfehler und schlechte Grammatik, das ist längst passé. Heute werden Fake-Shops im kriminellen Milieu quasi als Dienstleistung verkauft, sagt Carsten Föhlisch, Branchenkenner beim Gütesiegelanbieter Trusted Shops.
Es gibt mittlerweile sowas wie Fake-Shop as a Service, nennt man das, also wo man quasi sich ja als Krimineller in Serie Fake-Shops produzieren lassen kann. Und die sind so gut gemacht, dass man die eigentlich kaum noch erkennen kann, auch als aufmerksamer Nutzer.
Dazu kommt, betrogen wird nicht nur bei Mode und Elektronik, den am meisten verkauften Artikeln im Netz. Fake-Shops gibt es längst auch, etwa für Kaminholz, Heizöl oder Ferienwohnungen.
Also, wenn Sie da ganz sicher gehen wollen, dass Sie da keinem Betrüger aufsitzen, einfach den Fake-Shop-Finder aufsuchen. Ein Beitrag von Jörg Marksteiner war das.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg hier in der Masurenallee, da scheint hier gerade wieder die Sonne durchs Fenster. Das muss aber nicht wirklich viel heißen, denn sonst ist es vielerorts dicht bewölkt, verbreitet Schauer, auch Gewitter sind möglich. In Berlin-Tempelhof 19 und in Rüdersdorf 21 Grad, in der Nacht dann bewölkt. Die Schauer ziehen dann langsam ab, dann geht's runter auf 10 bis 8 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Miriam Berger.
Staus in Brandenburg, ab 20 Minuten Verzögerung, westliche A10 Richtung Dreieck Havelland, zwischen Dreieck Werder und der Havelbrücke eine Stunde plus. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Genshagen und Dreieck Spree auf 50 Minuten plus. In Berlin ist es ziemlich voll, bitte planen Sie überall mehr Zeit ein. Zusätzlich gibt es Sperrungen wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch im Bahnverkehr ist deshalb mit Einschränkungen zu rechnen. Staus auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf Richtung Neukölln bis Funkturm. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg dauert es länger. Auch sonst gibt es zahlreiche Staus in der Innenstadt, so zum Beispiel rund um den Tiergarten, an der Elsenbrücke sowie bei der Umfahrung der maroden Wuhlheidebrücke. Viel Geduld benötigen Sie auch auf den Pendlerstrecken stadtauswärts, insbesondere im Norden und Osten der Stadt.
16.40 Uhr haben wir es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf. Alle Bemühungen der Europäer und der USA um eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine hatten bisher keinen Erfolg. Bundeskanzler Merz hat heute den ukrainischen Präsidenten zu Gast. Da gab es und gibt es weiter viel zu besprechen. Dazu die Nachrichten mit Miriam Berger.
Bundeskanzler Merz hat dem ukrainischen Präsidenten Zelensky bei dessen Besuch in Berlin weitere Hilfe zugesagt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigte Merz an, Deutschland werde die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Dabei werde keine Reichweitenbeschränkung gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Merz bekräftigte, Deutschland werde der Ukraine helfen, solange das nötig ist. Die massiven Luftangriffe vom Wochenende sprechen nicht die Sprache des Friedens, sondern die Sprache eines aggressiven Angriffskriegs, so der Bundeskanzler. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wurde am Mittag mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Am Nachmittag hält sich Zelensky zu einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue auf.
Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hat 2 neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für pflegebedürftige Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Die EU ist nach eigenen Angaben auf einem guten Weg, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Vorgesehen ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasemissionen um 55% sinken sollen im Vergleich zum Jahr 1990. Wenn sich die Mitgliedstaaten an ihre Zusagen hielten, könnte eine Senkung von 54% erreicht werden, so die EU-Kommission. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die Analyse zeige, dass die EU ihren Klimaverpflichtungen treu bleibt und entschlossen in den Übergang zu sauberer Energie investiert, so EU-Klimakommissar Hoekstra. Entscheidend ist nun aber, dass die Länder ihre nationalen Klimafahrpläne auch genauso in die Tat umsetzen. Optimismus erzeugt in der EU-Kommission auch der aktuelle Stand. Um 37% sei der Ausstoß der klimaschädlichen Gase bis heute zurückgegangen im Vergleich zum Jahr 1990. Während, so die EU-Daten, die Wirtschaft um fast 70% gewachsen ist. Das nächste wichtige Vorhaben ist nun die Festlegung des Klimaziels für 2040.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. In einer gemeinsamen Erklärung der 32 NATO-Staaten heißt es, man beobachte die böswilligen Cyberaktivitäten Chinas mit wachsender Besorgnis. Die EU teilte zeitgleich mit, Brüssel stehe bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel, zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Kreuzberg 17 Grad, in Jüterbock 14 und in Cottbus 20 Grad. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad, morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit, es ist 16.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter jetzt im Studio Bernhard Kempf. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verschärft ihren Kurs und setzt zunehmend auf Ausgrenzung. Ja, zuletzt traf es die renommierte Harvard-Universität. Jetzt sollen nicht nur Studierende, sondern auch Austauschschüler und Au-pairs durchleuchtet werden. Die sollen, wie mehrere Medien berichten, vorerst keine Visa mehr bekommen. Denn die Konsulate würden danach angewiesen, bis auf weiteres keine neuen Termine dafür zu vergeben. Vertiefen wir das Thema. Zugeschaltet aus Washington ist jetzt unser USA-Korrespondent Samuel Jakisch. Samuel, was ist dran an diesen Berichten und was weiß man über den Hintergrund dieser Anordnung?
Na, die USA schauen ja immer schon extrem kritisch drauf. Wer kommt in ihr Land? Und vor allem, wenn es längerfristig sein soll, muss man vorher einen Antrag stellen beim Konsulat, bei der Botschaft in Deutschland und dort viele Informationen einreichen. Da war es auch schon immer, also seit einigen Jahren, Pflicht, alle Social Media Accounts der letzten 5 Jahre, die man selbst so betrieben hat, anzugeben. Und dann bekommt man irgendwann einen Termin beim Konsulat für ein Interview und dort fällt dann die Entscheidung über das Visum. Und jetzt gibt es eine Ankündigung. Diese Überprüfung, insbesondere der Social-Media-Aktivitäten von Antragstellern, auszuweiten, genauer hinzusehen, ohne allerdings zu sagen, genau worauf. Und erst wenn diese neuen Richtlinien stehen, soll es wieder Termine geben, nach denen sich dann die Konsularbeamten eben auch richten können. Und so lange, bis diese neuen Richtlinien stehen, soll es keine Visumsgespräche geben. So hat es Marco Rubio angewiesen, alle US-Konsulate, auch die in Deutschland. Hm.
Du hast es eben angesprochen, es geht um Social-Media-Aktivitäten, die sollen durchleuchtet werden. Also das heißt, wer postet da was auf Facebook oder auch auf Instagram, stellt sich die Frage, ist das denn rechtlich überhaupt zulässig?
Nach US-Recht arbeiten ja diese Konsularbeamten und da ist das nicht nur zulässig, da ist das sogar geboten. Also diese Vorschriften, die stammen ja die allermeisten noch aus dem War on Terror, also der Abwehr von Terrorismus. Die Konsularbeamten sollen genau gucken nach feindseligen Äußerungen gegen die USA. Sie sollen auch Screenshots sammeln von Social-Media-Profilen als Beweismittel dann zu den Akten. Und wenn sie einen Verdacht haben, dass da problematische Inhalte sein könnten, dann sollen sie die weiterleiten an die Sicherheitsbehörden. Diese aktuellen Leitlinien, die lassen aber eben offen, wie bestimmte Inhalte im Einzelfall zu bewerten sind. Ist das Teilen einer palästinensischen Flagge jetzt schon problematisch im aktuellen Kontext mit dem Krieg in Gaza oder nicht? Also es gibt keinen abschließenden Katalog von verbotenen Inhalten, sondern einen sehr breiten Ermessensspielraum. Und diesen Spielraum zu definieren, das ist durchaus das Recht des Außenministeriums, ist auch seine Aufgabe. Aber die Frage ist natürlich, wann kollidiert das mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, mit der Freiheit der Wissenschaft? Und das kann man erst sagen, wenn diese Kriterien auch tatsächlich stehen.
Jetzt stehen die USA auch bei deutschen Schülern und Jugendlichen ja ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um solche Austauschprogramme geht. Solche Programme haben ja in der Regel auch einen längeren Vorlauf. Was ist denn mit denen, die sich jetzt möglicherweise schon beworben haben für die USA?
Das betrifft jetzt vor allem jene, die Visa der Kategorien F, M und J benötigen. Das sind solche, die ein Auslandsstudium anstreben, also ein komplettes Studium oder auch nur ein Austauschjahr oder auch ein Jahr als Au-pair zum Beispiel in den USA. Diejenigen müssen mehr Zeit einplanen. Wer schon einen konkreten Interviewtermin hat, dessen Termin bleibt auch bestehen, aber wer noch einen braucht, wer noch keinen beantragt hat, der muss mit Verzögerungen rechnen, bis die Konsulate eben diese neuen Kriterien kennen, wonach genau sie suchen sollen. Weitere Anweisungen in den kommenden Tagen, so hat es Marco Rubio angekündigt im Rundschreiben an die Konsulate. Aber wann das sein wird, ist offen und das ist natürlich ein mögliches Problem für Austauschschüler, für Studierende, deren Semester gehen ja pünktlich los.
Harvard wurden ja schon Milliarden an US-Fördergeldern gestrichen, weil sich die Uni den Anordnungen da widersetzt hat. Jetzt gibt es jetzt weiteren Widerstand, möglicherweise auch von Organisationen, die diese Schüleraustausche organisieren?
Na, der Widerspruch ist generell sehr groß und das hat damit zu tun, dass das alles ja ein breiterer Machtkampf ist zwischen der US-Regierung und den Universitäten in den USA. Die sollen genauer kontrollieren, auch für die Regierung, wer studiert hier, wer nimmt an Protesten teil, damit die Regierung das auch einfacher hat, Protestierende zum Beispiel abzuschieben. Die Unis weigern sich und die Regierung macht Druck und dazu nehmen sie jetzt eben auch dieses Aufenthaltsrecht mit heran. Es geht dabei auch um eingefrorene Gelder, um entzogene Zertifizierungen, das sind alles Verfahren, die vor Gericht gelandet sind und es ist gut möglich, dass das auch bei dieser konkreten Anweisung über die Vergabe von Visa der Fall werden könnte.
Vielen Dank, Samuel Jakisch war das aus Washington. Die USA verkünden einen Stopp der Visatermine für Studierende, aber auch für Austauschschüler und Au-pairs. Die Zeit jetzt 16.50 Uhr, 10 Minuten vor 5. Handys und Schule, das ist in der Regel keine gute Kombination. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer sind genervt und das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys generell verboten. Das jedenfalls hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und auch bei den Eltern ankommt, das fasst uns rbb24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreiselternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept und Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit so einfach umgesetzt in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Also in Berlin kein Handyverbot, dafür aber an brandenburgischen Schulen in den Klassen von 1 bis 6, der RBB24-Reporter Toni Schmidt berichtete.
RBB24 Inforadio Kultur.
Morgen am Feiertag, da kommt Wes Andersons neuer Film Der phönizische Meisterstreich in unsere Kinos. Dass das ein Film von Wes Anderson ist, ist derartig unverkennbar, dass er sogar selbst manchmal darüber lachen muss. Unser Filmkritiker Alexander Soyer hat den Regisseur zum Interview getroffen.
Er selbst ist die Fortsetzung. Das Ganze mal so scherzhaft ausgedrückt, das gefällt ihm eigentlich ganz gut und trifft es sogar ziemlich genau. Grob gesagt ist schließlich jeder Wes Anderson-Film die Fortsetzung seiner Ideen, seines Wesens und seines kreativen Ausdrucks. Immer wieder, jedes Mal von Neuem, erzählt er in Bildern, die wie verschnörkelte Miniaturwelten aussehen, durch die er dann kauzige Charaktere wie kleine Spielfiguren bewegt, während sie lakonische Dialoge von sich geben. Und selbst wenn er sich mal vornimmt, etwas anders zu machen, gibt er zu, irgendwie kommt dann am Ende doch immer wieder ein Wes Anderson-Film heraus.
And I do, Tony, and sometimes I think I want to have a, you know, sometimes I say I want this to be very free.
Manchmal möchte ich ja gerne, dass das alles etwas freier wird, aber dafür muss es trotzdem erstmal durch mich hindurch und dabei kommt dann eben heraus, dass es aussieht, als hätte ich es gemacht.
It tends to look like I did it.
Es ist wie die eigene Handschrift, sagt er, die man eben auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Und seine Handschrift als Regisseur, als filmischer Geschichtenerzähler ist immer erkennbar und entwickelt fast so etwas wie ein Eigenleben. So wollte er mit seinem phönizischen Meisterstreich ursprünglich eine böse Glosse über den Kapitalismus machen, aber irgendwie wurde die Geschichte dann immer heiterer.
Yes, I think the movie started with the idea of being.
Ja, wir haben uns bei diesem Film sogar am Anfang etwas unerbittlich Düsteres vorgestellt. Das wurde es dann nicht. Aber das war das, worüber ich mit Roman Coppola bei unseren ersten Drehbuchideen immer wieder gesprochen habe. Wir fanden es gerade toll, einen ausgemachten, unverbesserlichen Ausbeuterkapitalisten im Zentrum zu haben. Nur wurde er durch die DNA des Films dann zu etwas anderem.
But in fact, somewhere in the DNA of the movie, that he wanted to become something else.
Zum einen wirkt er natürlich niedlicher und nicht wie ein Schurke, allein dadurch, wie Wes Anderson seine Figuren erzählt. Zum anderen wird dieser Korda durch den Kontakt zu seiner Tochter im Film zum besseren Menschen und letztlich sorgt natürlich Darsteller Benicio del Toro auf seine herrlich zerknautschte Art dafür, dass dieser Großkapitalist unwiderstehlich liebenswert wird.
We ritualize it a bit anyway, and definitely I think for our guy.
Wir ritualisieren Kapitalismus ja sowieso. Und für unseren Helden, für Benicio del Toro als Korda, ist Kapitalismus eher ein großes Spiel. Irgendwie ist es das ja auch in der Realität. Manche sehen das ja wirklich als Spiel und sie gewinnen immer. Er gehört genau zu diesen Typen, aber meistens sind sie nicht so sympathisch wie er.
There is a type. Maybe often not as likable as he is. Yes.
Der Regisseur Wes Anderson im Gespräch mit unserem Kinoexperten Alexander Soyer und der phönizische Meisterstreich läuft dann morgen in unseren Kinos an.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie? RBB 24 Inforadio präsentiert.
Alchimia. Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
So, noch ein schneller Blick aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter. Örtlich auch mit Starkregen und Hagel möglich. In der Nacht lockert es dann auf. Die Gewitter ziehen ab. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Und morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig. In der Regel trocken. Höchstwerte 20 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Miriam Berger.
Staus in Brandenburg ab 20 Minuten Verzögerung, westliche A10 Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest eine Stunde plus. In Richtung Werder 20 Minuten mehr vor der Havelbrücke. Südliche A10 in Richtung Frankfurt-Oder nach Unfällen zwischen Ludwigsfelde Ost und Dreieck Spree auf 50 Minuten plus. In Berlin ist es auch ziemlich voll. Bitte planen Sie überall mehr Zeit ein. Zusätzlich gibt es Sperrungen wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Auch im Bahnverkehr ist deshalb mit Einschränkungen zu rechnen. Staus auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf 20 Minuten plus, Richtung Neukölln bis Funkturm 15 Minuten. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Staus, so zum Beispiel rund um den Tiergarten an der Elsenbrücke sowie bei den Umfahrungen der maroden Wuhlheidebrücke. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Und damit haben wir es genau 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Bernhard Kempf, guten Tag. Der russische Präsident Putin ist nicht zur Verhandlung nach Istanbul gereist, um mit der Ukraine über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die russischen Angriffe gehen weiter. Ja, wie kann man die Ukraine im Abwehrkampf weiter unterstützen? Thema heute in Berlin und erstes Thema in den Nachrichten mit Miriam Berger.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Selenskyj in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat der neuen Bundesregierung inzwischen Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen für eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist Minderjährigen